And now, if you want to join me again, it's time for baseball!
Driven deep to right field. There it goes! See ya!
On down. Here comes a 1-2 pitch. Red Sox win the World Series. That is hammered. Oh my! A big fly for Mark Trumbo. 2-0 Halo. Strike three call. You can talk to the hand.
Drives one. Deep left field. Back goes Upton. Back near the wall. It's out of here. Bartolo has done it.
Hallo Baseball Deutschland, heute haben wir was gemacht, das haben wir normalerweise nie gemacht. Wir haben unser Vorgespräch unterbrochen mit den Worten, lass uns jetzt einfach anfangen, sonst reden wir zweimal darüber. Ja, ihr wisst es, wir wissen es, die schönste Zeit im Jahre eines Baseballfans hat angefangen. Die Blätter fallen vom Himmel, die Temperaturen werden kalter. Der gemeine Frosch, genannt als Kermit Cole, kommt aus seiner Dugout nach draußen, um ein bisschen Baseball zu spielen. Es ist richtig, es ist Postseason-Time und es gibt nur eine Person, mit der ich die Postseason 2022 zelebrieren, analysieren und vor allen Dingen genießen mag. Und das ist der einzigartige Globetrotter des Bald-Bearded Baseball-Teams. Er ist David Decay Kania. Und aus meinem kleinen, bescheidenen Elfenbeinturm inmitten von Boos wünsche ich dir, David, zu dieser, ja, wir sind leicht über der Primetime, aber dennoch wünsche ich dir einen wunderschönen guten Abend und ich hoffe, dass dein Tag entspannend und ruhig war, dass man gleich meinen emotionalen Ausbruch abfangen kann. David, wie geht's dir?
Mir persönlich geht's gut. Im näheren Familienumfeld grassiert der Virus, kein Coronavirus, aber die Erkältungen schlagen bei meinen Kindern ein. Und dementsprechend war die Nacht kurz, ja? Der Tag war sogar noch kürzer. Und es ist einiges passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben. Es haben sich turbulente Szenen abgespielt in ganz Baseball-Deutschland. Durch ganz Baseball-Deutschland ging ein Aufschrei des Entsetzens. Ich glaube, jeder, der uns zuhört und selber sich so wie wir auf diese Postseason gefreut hat und je aus seinen Postseason-Träumen gerissen wurde, weiß, worum wir reden, und zwar, wir reden über die Causa MLB.tv, ja. Und Martin, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mit dir einen Account teilen darf, ja.
Haben wir nicht gesagt, wir haben beide natürlich bezahlt.
Wir dürfen das ja, du darfst ja schon teilen, ja, wir wohnen ja im selben Haushalt grundsätzlich.
Absolut, ja, das ist ja ein gemeldet. Haushalt Deutschland, ja. Ist ja wie Texas.
So, ja, und es ist einfach. Du hast mir einen Tag vor Beginn der Postseason, ich lag schon im Bett und denke, was ist denn jetzt los? Hier wird doch nicht wohl irgendwas Schlimmes passiert sein. Und ich lese nur, ja, Blackout Restriction. Ich dachte, das kann ja nicht sein, weil ich warte doch mal ab, vielleicht hat sich da einer vertippt. Das wird schon nicht so schlimm sein. Und gehe ich in Facebook, in Baseballfans Deutschland rein und da ist schon ein Aufschrei des Entsetzens. Leute mit Lösungsvorschlägen, ja, irgendwelchen illegalen Streams wurden angeboten und hast nicht gesehen. Martin, MLB.tv hat uns allen ein absolut unwürdiges Schnäppchen geschlagen. Viele haben jetzt irgendwie auch den Weg über rechtliche Schritte gewählt, tatsächlich, habe ich auch schon gelesen. Und wollen dann von MLB.tv Kompensation haben, denn zu Beginn der Saison hieß es quasi nichts davon, dass man irgendwo Blackout Restriction hat, ja. Und dass dann jetzt natürlich die Playoffs sowohl hier in Europa betroffen sind, als auch natürlich in den Staaten, ist natürlich ein harter Schlag, oder wie siehst du das?
Ja, ich finde es sehr frech. Ich habe dann tatsächlich gesagt, fick dich.
Hallo, Kinder hören zu.
Weiß ich gar nicht. unsere Zielgruppe darf das Wort schon sagen. Und ich glaube, wir kriegen auch jedes Mal ein E, dass ich extra bei unserem Podcast dazu mache. Also, E ist ja für everyone. Okay, habe ich nicht gesagt. Ich habe mir dann wirklich gesagt, kann doch nicht sein. Und habe da den allerdeutschesten aller deutschen Schritte gemacht. Ich habe tatsächlich mein E-Mail-Postfach aufgemacht und habe die Bestätigungs-E-Mail von MLB.tv aus Anfang des Jahres rausgesucht, um nachzuschauen, was habe ich denn eigentlich gekauft. Tatsächlich ist dort in der Bestätigung meines Pakets nicht das Wort Postseason mit einbetroffen. Dennoch bin ich als Deutscher mit unter Besitzer des Gewohnheitsrechts davon ausgegangen, dass es wie all die Jahre auch ist, dass uns die Postseason als treue Fans, die ja, glaube ich, immer noch $140 am Anfang des Jahres auf den Tisch legen, das tatsächlich noch dabei ist. Und als ich dann Donnerstag auf dem Instagram-Account von Justin Baseball gesehen habe, dass die dieses Ding gepostet haben mit Blackout, habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Und bin dann selber auf die MLB-Seite gegangen und bin halt wirklich, war sehr geschockt. Ich habe mit meiner Frau auf der Couch gesessen und habe die letzte Folge Dharma geguckt und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Und sie sagt, so schlimm ist die Szene doch gar nicht. Sag ich, ich kann keine Postseason schauen dieses Jahr. Und, es war halt ähnlich schlimm wie 17 Mal zu lebenslänglich verurteilt worden, diesen Moment für mich. Nee, ich war total geschockt und habe halt auch am Sonntag mit Paddy drüber gesprochen. Der hatte Freitag mit seinen Kids da gesessen und hat gesagt, so, Postseason fängt an, ihr dürft jetzt länger aufbleiben, wir gucken Baseball. Schaltet auf seinem Fernseher die App ein und es geht nicht. Aber ich selber hatte nicht die Zeit gehabt, tatsächlich es mir auszuprobieren, weil ich die Games sowieso in der Kurzzusammenfassung am nächsten Tag auf YouTube gucke. Aber morgen werde ich es versuchen, weil es gibt ja Leute, darunter bist auch du, die ja eigentlich richtig krasse Hackermen sind, die es ja ohne Mehrkosten auf mehreren Geräten zum Laufen bekommen hat. Ich bin ja jemand, ich schaue es ja primär, wenn über meine PlayStation, wo ich sowieso mal gespannt bin, ob es funktioniert. Das werde ich aber am Freitag rausfinden. Und wenn das nicht geht, übers Tablet. Ansonsten muss ich unter den Dachboden gehen und meinen paar Jahre alten Piratenhut echt ausgraben. Weil ich finde es halt, natürlich könnte man jetzt, wie du vorhin schon gesagt hast, im Vorgespräch ein ESPN-Abo für 7 Tage abschließen und sich das da mitnehmen und dann mal 12 Euro für einen Monat bezahlen. Dann habe ich die Postseason für 12 Euro halt mitgenommen. Und dann kündige ich den Spaß und schaue Football oder was ist da sonst noch für amerikanischer Sport drin.
Okay.
Oh ja, Hockey könnte ich mir tatsächlich mich angucken. Ich habe immer das Gefühl, dass ich Hockey in meinem Kopf zu sehr romantisiere. Und wenn ich tatsächlich mal ein Hockeyspiel gucke, bin ich extrem enttäuscht. Ich war total geschockt und ich war extrem sauer und habe mich irgendwie verraten gefühlt, weil ich es auch nicht verstanden habe, warum er den Schritt jetzt geht.
Ja, das Schlimme hier ist ja noch dabei zu erwähnen, ist, in Deutschland ist ja das rechte Paket für die Postseason größtenteils an Sport 1 übergegangen. Das heißt, Sport 1 Plus, Sport 1 Extra übertragen die ganzen Sachen auch live.
Ja, nicht alles, nur ausgewählte Spiele, ne?
Ja, auch tatsächlich nur ausgewählte Spiele. Und das Problem hierzu, selbst da funktioniert der Player nicht richtig. Also Leute haben wirklich ein sehr teures Paket sich da geholt, um die Postseason dann zu sehen. Und schauen selbst da ein bisschen in die Röhre, weil da die Links auch nicht richtig funktionieren. Also auch da gab es die wildesten Sachen. Ich persönlich kann jedem zurzeit, der ohne irgendwelchen zusätzlichen Schnickschnack die Postseason gucken will, den ESPN-Player empfehlen. Das hat gestern wunderbar bei mir geklappt in der Trial-Version. Du konntest alle Spiele dir auswählen, auch heute Nacht, wo ich noch wach geworden bin. Aus Umständen konnte ich mir dann Spiele der Yankees ein bisschen angucken. Und ja, also es funktioniert auch auf dem MLB-TV. Ja, unten bei mir im Wohnzimmer über meinen Fire-TV-Stick hat das, die Wildcard Series hat wunderbar geklappt, sogar mit amerikanischer Werbung. Also da gibt's wohl irgendwie noch leichte Programmierungsschwächen. Ich persönlich gehe aber stark davon aus, dass, wenn es nicht dieses Jahr so sein wird, dass es spätestens zum nächsten Jahr, wenn sich das Ganze nochmal wiederholen sollte in dieser Art und Weise, dass man bei MLB-TV da schön blocken wird, sodass das dann halt diese Umgehung irgendwie nicht möglich ist.
Also ich verstehe den Schritt hinten dran halt nicht. Ne? Also
für den deutschen Markt verstehe ich es wirklich nicht.
Nee, okay. Der Satz, ich verstehe den Schritt da hinten dran nicht, ist ja absoluter. Ich verstehe den Schritt da hinten dran. Und der Schritt hinten dran ist halt einfach das größte Baseball-Ereignis ist die Postseason. Ne? Das ist halt tatsächlich so, die World Series ist, glaube ich, nur noch auf Platz 3 der Sportevents in den Staaten, aber ist halt immer noch Platz 3 der Sportevents in den Staaten. Ne? Und ich kann das schon verstehen. Ne? wir haben über Jahre hinweg jetzt verfolgt, dass so das Interesse am Baseball in Amerika immer weiter runtergeht. Erst ist Football an ihnen vorbeigezogen, jetzt ist es so, dass
Und ich möchte dich auch hier direkt unterbrechen, Martin. Also wir reden ja hier nicht über Blackouts staatenbedingt, ja.
Doch auch.
Ja, natürlich, aber das gab's ja schon immer. Also wenn du MLB-TV-User warst und da gibt's reichlich auch in amerikanischen Foren, die sich da jetzt über die Postseason richtig auch aufregen, ja, dass sie selbst, wenn sie jetzt, keine Ahnung, nicht unbedingt aus Seattle, aus den Gegenden kommen, wo halt natürlich die, keine Ahnung,
wie... Wo der Market halt ist,
klar. Wo der Market ist, quasi das übertragen wird. Da könnte ich es ja noch irgendwo verstehen, ne? Dass man sagt, okay, wir holen das raus, ihr könnt das gerne gucken, dann ESPN ist dieses Jahr der Rechteinhaber, dürft ihr das bei ESPN streamen. Ja, müsst ihr halt dann für die Postseason 12 Euro extra bezahlen. Okay, ja. Aber in Deutschland ist ja eine ganz andere Zielgruppe. Oder wenn ich da noch die anderen ausgewählten Länder gesehen habe, welche Anbieter denn die Postseason hier übertragen, dann finde ich, das ist einfach nur lächerlich. Also wirklich an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, weil, wie gesagt, also wenn der Super Bowl das größte Sportereignis der Welt ist, ja, hinter den Olympischen Spielen, wenn mich nicht alles täuscht, dann und das ist ohne Probleme empfangbar über den NFL Game Pass, ja, und ich glaube ProSieben oder jetzt dann demnächst RTL, die Rechte gekauft haben, würden auch gerne lieber Exklusivität haben und sagen, okay, diese ausgewählten Spiele können nicht über den NFL Game Pass geguckt werden oder The Zone, sondern müssen halt bei uns geguckt werden, ja, und da passiert es ja auch nicht, ja, ja. Und da kannst du auch die Offseason, die Postseason und hast nicht gesehen und die Playoffs alles wunderbar gucken, kannst dir deine Highlights zusammenstellen, wie du es willst. Und das finde ich halt einfach, macht's halt für mich jetzt als Europäer überhaupt nicht verständlich. Und hinzu kommt, selbst wenn du den Markt irgendwie angreifen, erobern willst, ja, blockierst du das ja umso mehr jetzt.
Nee, du willst den Markt ja nicht angreifen, erobern. Was du willst, ist ja den Markt noch mehr melken. Und ich sag dir ja, wie es ist.
Ja, ne? Aber der Markt ist doch gar nicht vorhanden.
Ich hab's angeklickt, um zu gucken, wie kann ich die Postseason gucken. Was poppt natürlich auf? Kannst du dir das Postseason-Paket für $30 kaufen? Und dann sitze ich da und denke mir so viel, ne? Böses Wort, das ich vorhin schon gesagt habe euch. Also, das ist absoluter Schlag ins Gesicht. Also für europäische Fans glaube ich noch mehr, weil wir das halt überhaupt nicht, obwohl wir Saison und alles immer gewohnt. Aber ich bin es nicht gewohnt. Ne? Ich habe jahrelang die MLB-TV-Sache habe ich in den Himmel gelobt gegenüber meinen mit Kollegen, die Fußball geguckt haben. Hab gesagt, ich kann alle Spiele on demand, wann ich will, bis hin zum letzten Spiel gucken, vom ersten Vorbereitungsspiel. Und jetzt sitze ich da und denke mir so, ja, wenn es keine YouTube-Zusammenschnitze wird, wenn es keine YouTube-Zusammenstellung geben würde, hätte ich den Home Run von Alvarez nicht gesehen. Also es ist halt schon absolut, also ich finde es Schlag ins Gesicht, vor allen Dingen ist es halt so absolut stümperhaft gemacht, weil wenn ich das Ding halt schon in Europa blackoute, dann blackoute ich es halt auf allen Geräten und sorge nicht dafür, dass ein Drittel es kann, ein anderes Drittel nicht und ein zwei Drittel können es, ich glaube 90 Minuten später, also wenn das Spiel angefangen hat, 90 Minuten später kannst du mit auch als komplett reingucken. Also es ist halt absolut seltsam und absolut unnötig.
Also die 90 Minuten bestehen sich nach dem letzten Pitch, kannst du das im Archive dann quasi dir das Spiel im Real Life noch angucken. Das ist immer in den 90 Minuten gemeint. Und hinzu kommt, also nochmal, um deine Anekdote oder deinen Vergleich mit dem Melken aufzunehmen, du kannst ja nur einen Markt melken, wo ein Markt vorhanden ist. Ja? Und de facto, wie gesagt, machst du dir eher den Markt kaputt, ja, bei den Leuten, die quasi, wo du jetzt nicht so viele Einnahmen generierst, indem du denen quasi dann noch verwehrst, den attraktiven Bereich dann halt mitzumachen. Ja, und das ist halt, also, wie gesagt, also wir sind noch weit, weit nicht so, also selbst in Großbritannien oder wo auch überall jetzt noch der Blackout auch mit drin ist, wo dann auch schön aufgelistet ist, welche Anbieter das jetzt quasi die Postseason übertragen, ist, wie gesagt, also für alle, die das halt easy peasy haben wollen und sagen, okay, die Postseason ist mir ein 12er wert, ja, also 12 Euro ist, also sage ich mal, für den ESPN-Player und das, was halt da geboten wird, also wenn einer noch Eishockey und Football ein bisschen auch gucken will, da werden sehr viele Spiele, auch College-Football etc. gezeigt, kann man das auf jeden Fall machen, funktioniert problemlos, ja, und ist natürlich auch ein Ticken günstiger als der MLB-TV. Und ich glaube, dieser Shitstorm, der jetzt über die rübergegangen ist, der wird dir auf jeden Fall zum Nachdenken bringen. Ne? Also man wird sehen, ob es sich überhaupt gelohnt hat, wie viele Leute eventuell nächstes Jahr Abonnements komplett killen werden, ja, und das sonst wie über andere Wege sich das dann halt reinziehen.
Das ist halt die Gefahr, ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt schon sofort alles gekündigt habe, ne? Aber im ersten Moment habe ich gedacht, das war das letzte Mal, als ihr Geld von mir bekommen habt.
Und ja, du musst halt auch mal realistisch sein, ne? Also wie gesagt, über die Saison hinweg, die kriegen jetzt eh schon einen Vorschuss, weil kaum ein Fan wird 162 Spiele seiner Mannschaft immer gucken, ja? Das ist nun mal Fakt. Also die kriegen schon mal echt viel Geld für Leute, die vielleicht ein- bis zweimal oder dreimal die Woche, wenn es hochkommt, tatsächlich mal ein Spiel sich angucken über MLB-TV. Alles und glaub, jeder wartet auf die Postseason, ja, und dann wird es eventuell so sein, dass jeder sagt, weißt du was, also die Highlights meiner eigenen Mannschaft kann ich mir tatsächlich wunderbar auf YouTube nächsten Morgen angucken, 10 Minuten Zusammenfassung von dem Ganzen. Dann lebe ich halt damit. Oder ich gucke es halt auf irgendwelchen schwindligen Wegen, die es ja tatsächlich weiterhin ja noch im Internet gibt. Ja, dazu müssen wir natürlich nicht aufrufen. Nee, aber die nicht. Gibt es ja de facto, ja, um das halt quasi dann auch so zu umgehen. Ja, wir wollen, also mir ging es schon immer, egal jetzt ob früher Fußball oder jetzt beim Baseball, ich will eine gute Qualität, Bildqualität haben. Ja, ich will nicht hier erahnen können, ob das jetzt ein Homerun war oder ob das einfach nur ein Bierbecher war, der geflogen ist, ja. Sondern schon ein gutes Bild haben. Deshalb haben wir uns auch damals für MLB-TV entschieden, bewusst dafür entschieden. Und jetzt halt, und vor allem so kurz vor den Playoffs das einfach mal zu verkünden, ist halt, hat mehr als nur ein Geschmäckle. Ja? Ja, dann kann man das halt im Vorhinein schon irgendwie sagen. Ja. Und ich weiß nicht, war es diese Saison oder letzte Saison, das vermischt sich jetzt alles bei mir, dass wir ja auch schon eine verspätete Vorbereitung hatten und da auch schon relativ viele Spiele quasi ausgefallen sind, ja. Durch den Spielerstreik und man nicht wusste, ob es überhaupt eine komplette Saison geben wird. Und da haben ja auch quasi alle die Füße stillgehalten und da hast ja auch kein Refund gekriegt, oder irre ich mich da, Martin?
Nee, haben wir auch nicht bekommen. Ich glaube halt auch, Patrick hat das erwähnt, da ist aber meine Erinnerung einfach nicht gut genug, dass sie letztes Jahr das Ganze auch schon versucht haben.
Also letztes Jahr haben wir ja zusammen ja
kommentiert. Ja, nein, klar, aber Patrick hat erwähnt, ich vertraue einfach dem sein Wort, weil er eine bessere Erinnerung, ein besseres
Ganze. Patrick, für euch da draußen, wie gesagt, Martin redet so, als wenn jeder in der Welt Patrick kennen würde.
Ihr kennt Patrick, war schon mehrmals zu Gast hier.
Zweimal war er zu Gast, liebe Grüße
nochmal. Das ist an mehrmals. Grüße gehen raus. Nee, Patrick hat erwähnt, dass es letztes Jahr eigentlich auch schon geplant war und dass sie das aber halt dann wegen der verlängerten Postseason und Corona und so halt noch einmal umsonst gemacht haben.
Habe ich nichts von
gelesen. Habe ich auch nicht mitbekommen, wirklich.
Nirgendwo im Bleacher Report oder sonst was.
Aber ich vertraue da absolut Patrick. Vielleicht haben wir Europäer das einfach nur ausgenutzt und es einfach nicht mitbekommen. Ich bin da sowieso.
Also für euch da draußen, Patrick ist ein Teamkamerad oder ein ehemaliger Teamkamerad von Martin bei den Salut Johannes, ja, um euch nochmal hier ein bisschen abzuholen, weil Martin hat das geflissentlich nochmal ignoriert, meine.
Ich ignoriere das soweit, wer Patrick nicht kennt, muss.
Also, so, hört auf, jetzt zu hören.
Müsst ihr Archive durchsuchen. Hallo, das ist ja ein Baseball-Podcast. Wer Patrick nicht kennt, ne, der lebt halt einfach am deutschen Baseball vorbei.
Also, wie gesagt, summa summarum, zwei Möglichkeiten, versucht es halt einfach, irgendwie euch da reinzuklicken, reinzuhacken. Also bei mir funktioniert es tatsächlich auf dem Handy, auf dem iPhone, wenn ich die Spiele im Score mir angucke, dann von den Spielen über MLB-TV anklicke und dann auf den Link drauf drücke, kriege ich den Stream zum Laufen. Wenn ich es halt normal über den Livestream anklicke, funktioniert es nicht. Unten bei meinem Amazon Fire TV-Stick funktioniert es auch reibungslos. Da konnte ich die Postseason bislang gucken. Ansonsten bleibt euch der ESPN-Player oder ihr könnt euch noch das zusätzliche Paket bei MLB-TV dazu buchen. Ja. So viel erstmal zum kleinen Rant. Also wir sehen, liebe Baseball-Freunde da draußen, nicht nur innerhalb Deutschlands oder innerhalb Europas gibt es einige ja, shitty Decisions, ja, sondern tatsächlich auch in Übersee. Und wie hat es ein Amerikaner so toll in einem Forum erwähnt, der dann geschrieben hat, ja, jetzt sehen mal die Europäer, wie es uns Baseballfans in Amerika so geht. Denn die sind weitaus häufiger tatsächlich von diesen Blackout-Restrictions betroffen. Also ich weiß nicht, wer sich da tatsächlich für seine Mannschaft ja ein MLB-TV-Abo holt. Ich glaube, das macht es mehr Sinn, über Kabel sich den entsprechenden Sportsender dazu zu buchen. Ich glaube, da hast du tatsächlich mehr gewonnen, als wenn du dir MLB-TV da zulegst.
Ja, aber da musst du erstmal verstehen. Sag mal, du wärst halt jetzt, wir kennen ja, also für uns wäre ja der New England Market interessant, ne? Weil wir sind Boston-Fans und wir gehen mal davon aus, dass wenn wir irgendwo hinziehen, wir würden halt in Boston leben. Und dann das heißt ja, MLB-TV-App ist geblackoutet. Und dann holst du dir Nesson, also ist, glaube ich, der Market-Owner in Boston, hier New England Sports Network. Die haben die Red Sox-Spiele. Was ist denn mit diesen Spielen, die dann tatsächlich Rechte woanders haben? Also, ist egal, Amerika ist verwirrend. Gehen wir doch einfach mal zu dem Punkt, wo wir uns beide ausgehen. Gehen wir doch einfach mal zu Baseball, würde ich da einfach mal sagen. Also, bevor wir hier den Network-Podcast machen, um 10 Uhr noch hier sitzen und nicht erwähnt haben, dass die komplette American League East bis auf ein Team ins Bett gekackt hat, sozusagen, was ihre Playoff-Aktivitäten angeht. Und auf der anderen Seite es so aussieht, als ob jeder die National League gewinnen könnte, weil alle Mannschaften super stark sind. Ich würde sagen, wir gehen einfach rüber, wir sind schon wieder 20 Minuten dabei und haben noch gar nicht über Baseball geredet.
Genau, lass uns einfach mal mit den Wildcard-Games anfangen. Und zwar würde ich sagen, lass uns in der American League anfangen. Und zwar mit der Partie der Tampa Bay Rays gegen die Cleveland Guardians. Beide Mannschaften, also zumindest bei den Cleveland Guardians muss man sagen, nicht komplett überraschend in die Playoffs reingerutscht, das nicht. Sie haben schon ein starkes Team beisammen, eine teilweise starke Rotation, auch was das Pitching angeht. Infield, eine Defense, die schon ihres keinen Vergleich zu Schollen braucht, muss man sagen. Allen voran mit Ramirez als Third Baseman. Trafen quasi in der Best-of-3-Serie in der Wildcard auf die Tampa Bay Rays. Und die Rays natürlich durch ihre letzten vergangenen Playoff-Teilnahmen durchaus, kann man sagen, den Titel eines Veteranen, eines Playoff-erfahrenen Teams da reingegangen, wo ich glaube, du und ich uns ziemlich sicher waren, dass die Tampa Bay Rays das doch irgendwie schaffen würden. Ja? Doch, dem war nicht so. Klarer Sieg der Cleveland Guardians gegen die Tampa Bay Rays. 2 Siege direkt geholt. Einmal 1-2 und das zweite Spiel, lass mich noch einmal schnell gucken, 1-0.
0-1 nach, glaube ich, 13 oder 14
Innings? 15
Innings. 15 Innings, ja, ich habe das Highlight-Video noch gesehen, wo besagter Third Baseman das Game gehalten hat mit einem, also scoreless im 15. Inning gehalten hat, mit einem Grab an der Third Base vorbei und dann im Lauf gegen sein eigenes Gewicht hat José Ramírez den Ball dann zu 1 gebracht und der First Baseman muss sich lang machen und scoopt den Ball aus dem Dreck raus und damit verhindern sie den Go-Ahead-Run von Tampa Bay. Also das war schon spannende Spiele. Das wären auch so Spiele, ne? 0-1 und 1-2, die wären natürlich perfekte Spiele für mich gewesen. Also jetzt sagen wir das 15-Inning-Spiel nicht, weil da, glaube ich, wäre ich schon auf dem Weg zur Arbeit gewesen, bis das Ding vorbei gewesen wäre. Das wäre eine sehr kurze und sehr unwilde Nacht gewesen wahrscheinlich. Ja, Tampa Bay raus. Mich hat es überrascht. Ich sehe Tampa Bay die letzten Jahre als eine super starke Mannschaft. Und Cleveland macht natürlich jetzt einen Franchise-Rekord nach dem anderen, weil die Cleveland Guardian-Franchise hat ihr erstes Jahr. So finde ich es halt sehr, sehr, sehr süß, dass du halt so in allen Highlights First Team Postseason Home Run und so irgendwas siehst, wo du denkst, okay, eigentlich gibt es die Mannschaft schon seit 180 Jahren gefühlt, aber gut, dass er jetzt wieder ein First, das ist halt wie wenn du Spider-Man neu auflegst und Nummer 1 Comic verkaufst. Schön für die Fans, aber eigentlich wertlos. Nee, aber wunderbarer Erfolg, richtig stark, Tampa Bay geschlagen, hat mich überrascht, aber Cleveland hat ja auch ihre Division gewonnen, also verdienter, zwar der schlechteste der drei Division-Sieger, aber hinter Houston und den New York Yankees zu hängen, ist nicht schlimm. Und dann tatsächlich mit den Rays meiner Meinung nach das stärkste Team, in Anführungszeichen, getroffen, in die du in Wildcards treffen kannst aus der American League und haben da Bravour gezeigt, haben eine gute Defensive gezeigt und haben vor allen Dingen gezeigt, dass ihr Pitching funktioniert. Was nicht so funktioniert, ist das Scoren und da reden wir nachher weiter drüber.
Ja, genau. Also sie sind offensiv ziemlich mau, oder also was heißt mau in Anführungszeichen, also kein Boomblast, keine High-Roller-Siege, die man zurzeit von ihnen erwarten kann. Trotzdem hat zumindest mal jetzt im ersten Sprung in der Wildcard für einen souveränen 2-0-Sweep gereicht gegen die Tampa Bay Rays und man konnte das erste Mal wieder seit langem die Division Series quasi erreichen und ist da gestern bereits auf die New York Yankees getroffen. Und lass uns das einfach direkt weitermachen, weil ich glaube, diesen Break können wir uns an sich, dadurch, dass ja gestern schon die ersten Spiele auch in den Division Series waren, können wir uns ein bisschen sparen. Gut. Denn du sagst, es ist ja quasi gegen die Yankees. Ich habe mir quasi die ersten, ich glaube, 2 Innings habe ich noch gesehen. Da war es ziemlich ausgeglichen gewesen. Jetzt sehe ich hier einen Endstand von 4-1. Martin, klär uns ein bisschen auf.
Ja, wir sehen einen Endstand von 4-1. Ich sage erstmal in der bösen Red Sox und nicht so Red Sox-Zunge und nicht so Yankees neutral gegenüberstehend. Das passiert halt, wenn dein Whitefield ein Sandkasten ist. Dann kann auch so jemand wie Rizzo einen Ball mal rausklopfen. Nee, beide Bälle natürlich. Die Yankees kaufen ihr Team und stellen ihr Team so auf, dass sie natürlich den Short Porch im Right Field gut nutzen können. Das machen die Red Sox, das machen alle Teams mit seltsamen Stadien so. Das ist ja absolut in Ordnung. Großartiges Spiel von Garrett Cole. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. 1.42er ERA, ich glaube 8 Strikeouts hat er geworfen. Mal eine richtig gute Postseason-Leistung von ihm. Es scheint ihm zu helfen, wenn er am ersten Inning nicht von Rafael Devers einen aus dem Stadion rausgeklopft bekommt. Hat gut angefangen, aber interessante Statistik, das ist jetzt sein 7. Postseason-Game in Folge, wo er einen Homerun zugelassen hat. Damit hält er, glaube ich, die Spitze dieser Tabelle zurzeit an. Nee, aber er hat großartig Spiel geworfen. Wie gesagt, ein einziger Homerun ist passiert auf Seiten von Cleveland, der hat auch den einen Punkt reingebracht. Auf der anderen Seite haben die Yankees halt ihre Chancen genutzt und haben in den richtigen Momenten ihre Kraft ausgepackt. Das war zum einen im 6. Inning der Two-Run-Home-Run von Rizzo. Dann hat Harrison Bader einen rausgeholt und der nächste Punkt kommt von José Trevino, der einen rausgehauen, der einen Sackfly rausgeballert hat. Also schön Läufer an der dritten Base, er haut den Ball hoch und weit, dass der Outfielder uns zwar fangen kann, aber der Mann von der dritten Base als Tag-Out-Play nach Hause kommt. So sind 4 Punkte für die Yankees zusammengekommen. Also großen Teil hat das Ganze halt Garrett Cole auf seinem Rücken getragen, der eine super starke Leistung gezeigt hat und mal die Nerven behalten hat und nicht irgendwie nach dem ersten Inning gepult werden musste. Wenn er so weitermacht, ist das halt sehr stark für die Yankees, aber da gehe ich wieder auf ein schönes Kommentar von Patrick hin. Das, was Cleveland machen muss, ist grinden. Die müssen dem Pitcher einfach Würfe auf den Arm drauf geben, dass sie frühzeitig in Bullpen müssen, weil der Yankee-Bullpen ist dieses Jahr nicht so gut und nicht so stabil. Dann schaffst du es halt tatsächlich auch, die Yankees klein zu halten, weil dein Pitching hat nur 4 Runs zugelassen, das gegen die Yankees. Wenn du es schaffst, dass dann nach dem 4., 5. Inning jemand auf dem Hügel steht, vielleicht nicht so die Qualitäten einer Postseason-Pitchen hat, dann kann das Cleveland-Offensivspektakel irgendwann mal wieder anfangen. Aber das Wichtige ist halt, die Starting-Pitcher rauszukriegen. Aber das werden sie schon hinbekommen. Also da ist noch alles drin. New York natürlich super starke Mannschaft. Wenn du es aber schaffst, so ein bisschen Stanton und Judge aus dem Spiel draußen zu halten, wenn die nicht wirklich heiß werden, muss der Rest delivern. Und wie oft ein Rizzo und wie oft ein Bader Homeruns schlagen können, diese Postseason, werden wir weiterhin sehen. Cleveland hat noch alle Chancen, aber der nächste Sieg in der Bronx wäre ein wichtiger Sieg.
Ja, und jetzt möchte ich auch mal für meinen Freund Anthony Rizzo eine Lanze brechen, denn tatsächlich gestern um später Uhrzeit hat mich ein Kommentar des US-Reporters überrascht. Anthony Rizzo hat die letzten 3 oder 4 Saisons jeweils 31 Homeruns in der regulären Saison gehauen, danach 32 Homeruns, danach 31 Homeruns, danach 32 Homeruns wie in dieser Saison. Also er ist sehr konstant, was seine Homerun-Zahlen angeht, unabhängig mal davon, ob er bei den Bronx Bombers spielt oder bei den Chicago Cubs gespielt hat. Hinzu kommt, auch seine RBI-Zahlen sind 108, 109, 108, 109. Also auch da sind wir sehr konstant, was das Ganze angeht. Also ich persönlich weine diese Träne immer noch sehr nach, dass wir ihn nicht bei uns als First Baseman bei den Red Sox begrüßen durften. Für die Yankees ein absolut wirklich, also Key, ein Schlüsselspieler, den sie gewonnen haben auf First Base. Nicht nur, dass er wirklich auch gestern wieder schön Bälle weggescoopt hat, also schön schöne Plays an 1 gemacht hat, sondern dass er natürlich auch noch die Offensivpower mit dazu bringt. Und das ist halt einfach, ja, zwei Fliegen mit einer Klappe im Endeffekt geschlagen. Und wenn du dann noch, wie gesagt, so Powerhorses wie Stanton, Judge und wie sie alle heißen, noch im sogenannten Backoffice hast, ja, dann kann einem als Cleveland Guardian Fan tatsächlich nur Angst und Bange werden. Und du sagst es, die Spiele jetzt in der weiteren Serie, das ist jetzt eine Best-of-Five-Serie, die Division-Serie. Das heißt, der erste, der 3 Siege erzielt, ist dementsprechend weiter. Und ja, da muss auf jeden Fall jetzt reingeklotzt werden. Man darf sich jetzt nicht schon direkt unter Druck setzen lassen, mit 2 Siegen hier die Yankees schon davor einen lassen, weil dann wird es extrem schwer, das Ganze zu machen. Und
ja, mit dem Rücken. Mit dem Rücken zur Wand wird es schwer gegen so ein Yankees-Team.
Genau. Und ein Wort noch zu Gerrit Cole. Also, wie du schon gesagt hast, zu Anfang der Saison hat ihn, glaube ich, jeder ausgebuht. Ja. Selbst die Yankees-Fans wussten noch nicht mehr, was sie überhaupt von ihm halten sollen, ob er tatsächlich noch das Ace ist, was er war, als er von den Houston Astros gekommen ist. In wichtigen Spielen, auch ich glaube, letztes Jahr in der Postseason sehr viel gestruggelt und Federn gelassen. Und dieses Jahr, gut, mit den Cleveland Guardians ist jetzt nicht die allerhöchste Riege jetzt direkt in dieses Spiel gekommen. Aber ja, auch da quasi die Offense klein zu halten und dem Team halt auch so ein bisschen den Rücken zu geben, ist auf jeden Fall eine starke Leistung und zeigt einfach, wie unwahrscheinlich wertvoll dieser Spieler für die Yankees ist. Dann, lieber Martin, lass uns doch einfach mal wieder zurück zu den Anfängen gehen. Zum nächsten.
Seattle gegen Toronto.
Seattle gegen Toronto.
Toronto ist das Team, da sitzen wir jedes Jahr hier und sagen, da ist so viel Talent, dann kaufen die noch Stars ein. Da sind so viele junge Spieler, die immer wieder delivern. Bo Bichette, sage ich als Shortstop immer wieder, der hat nächstes Jahr seinen Breakthrough. Der wird großartig werden. Dann hat er letzten Monat noch so guten Baseball gespielt. Und dann hast du einen Vlad Guerrero Jr., der ab und zu so aussieht, als ob er der wiedergeborene Babe Ruth wäre und dann wieder für einen Monat in der Versenkung verschwindet. Dann kaufst du dir ja noch wirkliche Profis ein. Dann hast du ein gutes Pitching. Und jedes Jahr sitzen wir hier und sagen, die brauchen noch ein Jahr, dann sind die Jungs bereit, dann gehen die raus. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Jahr gewesen wäre. Aber irgendwie hat es nicht gereicht, weil Seattle versucht, St. Louis von letztes Jahr, die Cardinals von letztes Jahr zu kopieren. Also überraschend, Anfang des Jahres hätte ich es nicht erwartet, ne, überraschend in diese Postseason reingerutscht, so ein bisschen. Dann mit dem Blue Jays ein Team geflogen, wo es ähnlich war wie für mich in der Einschätzung wie Tampa Bay gegen Cleveland, wo ich gesagt habe, okay, das werden die Blue Jays einfach machen. So tief ist Seattles Kader nicht, so viel Gefahr besteht so ein bisschen bei denen nicht, aber Pustekuchen, dann merkst du wieder, dass ich ja keine Ahnung vom Baseball habe. Ne? Das erste Spiel gewinnen sie 4-0, überragendes Spiel, vor allen Dingen gute Defensive. Und im zweiten Spiel machen sie eine wahnsinnige Aufholjagd. Ich glaube, am Ende vom 5. Inning hat es 9-1 gestanden. Und dann drehen die das Spiel noch um 10-9 das Ding zu gewinnen. Also wirklich, also Wahnsinn, was die für eine Leistung abrufen konnten. Was für ein mega gutes Spiel die gezeigt haben. Und da muss man einfach sagen, da waren alle Sterne in der richtigen Position für Seattle. Aber verdient und freut mich für Seattle Mariners-Fans, dass es hier weitergeht in der Postseason. Natürlich wie immer traurig für Tampa Bay und wir müssen dann einfach sagen, für Blue Jays, Entschuldigung, muss halt einfach sagen, für Tampa Bay natürlich auch traurig, aber man muss halt einfach sagen, ihr habt das Talent, ihr habt das Team, ich weiß nicht, was euer Problem ist.
Ja, also die Saison zeigt einfach, wie einem doch andere Aussagen sehr schnell um die Ohren fliegen können. Es gab mal eine Aussage von Vlad Guerrero Jr. letztes Jahr, das war nur der Trailer, nächstes Jahr kommt der Kinofilm. Ja. Und ja, wie gesagt, wir warten noch. Der Kinofilm scheint sich doch wohl noch verzögert zu haben. Das war auch nur der Extended Trailer gewesen. Und ja, 4-0 im ersten Spiel für die Seattle Mariners, da schon sehr, sehr souverän am Start gewesen. Und in Spiel 2 hat an sich alles, aber auch alles nach einem Sieg der Toronto Blue Jays ausgesehen. 6 Punkte, 6 Runs Vorsprung, ganz sicher im Spiel. Und dann, und das ist halt das Schöne und das Schreckliche zugleich am Baseball, egal aus welcher Perspektive man es dann natürlich auch sieht, wenn du dann irgendwie in den Kopf reingekommen bist, dann ist das wie der gute Film von Christopher Nolan, Inception. Du hast einen Gedanken platziert und der wächst und wächst und wächst. Bei der einen Seite wächst er ins Unermessliche, in das Glauben an sich selbst, die eigene Stärke. Und bei dem anderen wächst der Gedanke, verdammte Inzucht, ich glaube, das geht jetzt hier richtig in die Hose und wir verlieren das Ding noch, obwohl wir so gut sind. Und so genau das Gefühl hattest du in diesem Moment, wenn du dir das Spiel nicht live angeguckt hast, weil es bei MLB-TV nicht lief, sondern du hast es dir vielleicht nur entweder im Real Life angeguckt oder auch nur die Zusammenfassung. Du hast es quasi in jedem einzelnen Situation gemerkt, spätestens da, als Bobby Shett George Springer im Outfield umgewänzt hat, ja, in guter alter Football-Manier und George Springer dann mit einem Kart vom Feld gefahren wurde, wusstest du, oh, shit, ja, da geht hier noch irgendwas heute richtig zu Bruch. Und das wird nicht nur ein Bein sein, sondern da kommt auf jeden Fall mehr. Und schlussendlich kam es, wie es kommen sollte. Die Seattle Mariners haben dann das Spiel nochmal umgedreht, zu ihren Gunsten entschieden und sind jetzt in der Division Round gestern auf die Houston Astros getroffen. Und Martin, du hast es ja schon vorhin kurz angeteasert. Hätte Fahrradkette, würdest du noch nicht mal Jordi Alvarez sehen. Was zur Hölle ist da passiert?
Ja, zum einen haben Seattle erstmal auf den Tisch gelegt und hat gezeigt, dass sie absolut verdient gegen Houston spielen. Dass ihr Erfolg gegen die Blue Jays, dass ihr Erfolg die letzten Monate kein Zufall war, dass sie tatsächlich austeilen können und dass sie tatsächlich an den Tisch mit den großen Kindern spielen dürfen. Denn das Spiel hat eigentlich ziemlich gut für sie ausgesehen. Sie gehen im ersten Inning in Führung mit einem Run, legen nochmal 3 Stück im zweiten nach. Dann tauscht man so 2 Runs im dritten, vierten aus. Dann legt Houston im vierten nochmal einen nach. Also man führt halt immer noch so 6-3 gemütlich. Dann erhöht man im siebten tatsächlich nochmal um einen und steht da 7-3. Dann kommt das 8. Inning und Houston schafft es, 2 Runs ins Board zu bringen und 7-5 geht man ins 9. Inning. Und dann geht ein Mann an den Schlag und ich habe mich tatsächlich zurückerinnert an letztes Jahr, als wir mit den Red Sox da gestanden haben, in genau derselben Position gegen Houston. Und da kommt Jordan Alvarez. Und ich habe ja gesagt, Urias auf Mount, wenn Los Angeles den startet, für den habe ich Angst. Ne? Der guckt mich an und den lege ich mein Milchgeld freiwillig am Fuß vom Mount hin. Der muss es nur abholen, der muss mich nicht zusammenhauen. Jordan Alvarez hat auch so ein Auftreten. Ich habe das Gefühl, der geht an den Schlag und wenn was anderes außer ein Home Run rauskommt, ist er und die Fans enttäuscht, weil der ist eine absolute Hitting-Maschine. Er war letzte Postseason auch schon so ein Monster. Und der steht da und man bringt einen Lefty gegen ihn, was ja eigentlich eine gute Wahl ist, wenn er nicht gleichzeitig der 10. erfolgreichste Hitter gegen Lefties wäre dieses Jahr. Und ja, du hast 2 aus, liegst 2 Runs vorne, der Tying Run steht an der ersten Base und ich mache jetzt Play bei mir. Es kommt ein Pitch auf die Inside untere Corner mit 93 Meilen. Jordan Alvarez erwischt das Ding voll. No Doubt Walk-off-Home-Run für 3 Punkte. Und das kann jetzt nicht wieder alles zusammenfassen. Das ist scheinbar super selten, dass ein Postseason-Walk-off-Home-Run mehr als einen Punkt Unterschied ausgleicht. So gefühlt seit 140 Jahren auch nicht wieder passiert, wenn ich es Reddit richtig da zitiere. Also das ist schon eine super seltene Sache. Natürlich Walk-off-Home-Runs sind natürlich immer eine super seltene Sache. Dann Walk-off-Home-Runs, die ein Spiel beenden, wo du mehr als 2 Punkte Unterschied ausgeglichen hast, ist nochmal unglaublich selten in der Postseason. Also Alvarez hat dieses Spiel halt einfach dominiert und das Baseball-Feuilleton von Amerika hat ihn schon das schon als seinen Postseason-Moment gelobt, ob er das beste Spiel seiner Postseason-Karriere gemacht hat. Und das Ding war halt auch wirklich, also der Ball war komplett gemordet. Ich glaube 438 Fuß mit 116 Meilen pro Stunde hat das Teil seinen Schläger verlassen. Also Alvarez immer noch mordsgefährlich und Houston eine Mannschaft, die du einfach nicht auszählen darfst. Wir haben es letztes Jahr halt im Spiel Red Sox gegen Houston gesehen, wo gefühlt 600 Homeruns geflogen sind in dem einen Spiel. Aber Houston ist mental einfach stark. Houston hat das Pitching, Verlander hat einen schlechten Tag erwischt, muss man halt einfach sagen. Seattle hatte seine Nummern komplett und konnte richtig Gas auf ihn geben. Aber Houston hinteraus hat einfach Punkte gemacht, weitergekämpft und halt mit zwei aus und zwei Leuten auf Base gewinnst du das Spiel mit so einem Home Run. Also das gibt dir richtig guten Ruck, das gibt dir richtig Momentum für die weiteren Spiele. Aber nochmal, Seattle hat sie bis zum 9. Inning in diese Saison, in diese Situation gebracht. Also wenn du komplett wahnsinnig bist, kannst du auch Alvarez einfach walken und dann lieber den nächsten Batter nehmen. Aber vielleicht machen sie das auch nächstes Mal, weil nochmal so ein Geschenk würde mich nicht hinlegen. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass er Houstons Big Papi wird, aber wenn es jemanden gibt, der vielleicht the greatest clutch hitter in Houston Astros History wird, dann könnte das Jordan Alvarez sein, je nachdem, wie die Saison weitergeht. Also was der, ich bin mir sicher, um den werden, also wenn sie erfolgreich bleiben und wenn er noch eine längere Zeit bei Houston bleibt, bin ich mir sicher, dass er so einen Beliebtheitsgrad für diese Fanbase in der nächsten Zeit erreichen wird, die ein Big Papi einfach für die Red Sox hat. Einfach nur, wenn sie das jetzt gewinnen, kannst du es narrativ drum machen, dass sie diesen Cheating-Skandal jetzt endgültig hinter sich gelassen haben und dass er diesen Comeback-Home-Run, weil da werden ja Helden gemacht, ne? Also entweder der Pitcher, der den letzten Strikeout macht oder der Typ, der den Walk-off-Home-Run schlägt. So entstehen Baseball-Legenden heutzutage. Aber yeah. Wahnsinniges Spiel, Jordan Alvarez, wahnsinniger Spieler. Das waren gefühlt 25 Minuten Monolog gerade von mir bei Jordan Alvarez und einen Home-Run.
Also ich persönlich liebe ja Jordan Alvarez und wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich ihn gerne auch bei uns bei den Red Sox sehen. Ich mag ihn als Typ und ich finde, für seine bullige Statur im Outfield zu spielen, finde ich auch überragend. Auch da gehört noch die Wahrheit dazu, auch abseits von der offensiven Strahlkraft hat der Mann auch einen Arm, ja. Der ist mit dem von Zeus vergleichbar. Ich habe mir jetzt Thunder Thunder and Love auf Disney TV von Thor angeguckt und so ungefähr flog auch der Ball zum aus dem Left Field zum Catcher hin und da hat er auch schön einen ausgemacht. Du hast vorhin auch erwähnt, man redet über Pitcher oder den Leute, die den Walk-off Grand Slam oder Triple oder Back Walk-off Home Run raushauen. Zur Geschichte gehört auch mein absoluter Lieblingsspieler als Pitcher, Justin Verlander, gestern einen Rahmen schwarzen Tag erwischt. Da reiht er sich nahtlos in einen elitären Club ein von Pitchern, die sonst für überragende Statistiken und zermürbende Aktionen gegenüber ihren Gegenspielern am Schlag mal sind. Und gestern schien das tatsächlich überhaupt nicht zu funktionieren. Er wurde schon direkt nach 4 Innings schon runtergenommen und dann war für ihn quasi der Tag schon gegessen. Aber das hast du sehr oft irgendwie bei Justin Verlander. Ich kann mich an die Playoff-Saison der Red Sox damals erinnern, auch gegen Houston Astros. Da hat Justin Verlander auch einen relativ bescheidenen Tag gegen die Red Sox damals erwischt gehabt. Und dann in dem entscheidenden Spiel hat er dann aber auch wieder überragend performt und quasi nichts zugelassen. Also das ist einfach, das macht, glaube ich, auch die Besten der Besten aus. Sie können sowas wirklich auch abschalten und wenn sie nochmal die Gelegenheit kriegen in so einer Serie und angreifen müssen, sind sie auch komplett da, ne? Also dann ist das wie ein ausgewechselter Mensch, den du so vorher irgendwie noch nicht gesehen hast. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, ob er in dieser Series irgendwie noch rankommt. Wie ist so dein Feeling hier? Also die Mariners natürlich, ja, tut auf jeden Fall schon weh. Ja, kann man das einfach so nochmal wegschieben und sagen, okay, wir nehmen das als Lektion an, bis zum Schluss kämpfen, versuchen die Leute halt wirklich nicht auf Base kommen zu lassen, um halt solche Situationen nicht zu generieren? Oder sagst du, das könnte schon so ein bisschen der Neckbreaker gewesen sein?
Nee, ich glaube nicht, dass es der Neckbreaker ist. Ich sag mal, das, was so gut wie jeder Coach dir sagt, einen Homerun kannst du halt einfach nicht verteidigen. Du setzt gegen einen Lefty in dem Moment einen Lefty ein, das ist alles der richtige Call, das stimmt alles, dass er hier einfach ein Freak of Nature ist und tatsächlich linkshändige wie rechtshändige Leute gleichzeitig verprügelt, wenn er am Schlag mal ist, liegt halt einfach an ihm. Man kann natürlich jetzt auch sowas sagen wie, ja, wenn du weißt, dass der so gut schlägt, dann walk ihn doch, du walkst doch nicht bases loaded. Weil dann reicht so ein Blooper ins Centerfield und das Spiel ist ausgeglichen. Das war schon alles richtig. Nee, du bist wahrscheinlich gegen eine der stärksten Mannschaften im Baseball zurzeit. Viele sagen, es ist mit neben den Dodgers die stärkste Mannschaft im Baseball. Und konntest die wirklich bis zum 9. Inning eigentlich klein halten. Jetzt bloß nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken und Panikmodus machen. Ihr seid Seattle, ihr habt eine super Saison gespielt. Ihr steht verdient da, wo ihr seid. Jetzt einfach mit stolzer Brust rausgehen und Gas geben, einfach so weitermachen. Und natürlich haben sie 3 Postseason-Spiele unter dem Gürtel. Das verfälscht natürlich die Statistik ein bisschen. Aber Suarez, Franz und Frazier führen die Anzahl an Hits in der Postseason dieses Jahr an. Suarez sogar mit 2 Doppeln und 1 Home Run. 3 RBIs hat er nach Hause gebracht. Also eher nicht, ist ein Team, das muss ich jetzt keine Sorgen machen, das soll jetzt nicht in Ehrfurcht erstarren. Und ich schaue jetzt einfach mal gerade eine Division Series, wer ist denn der Starting Pitcher im nächsten Spiel für Houston? Aber das ist natürlich auch immer interessant. Dein Lieblings, Framber Valdez trifft auf Luis Castillo. Also da ist halt natürlich auch einiges drin. Also Valdez natürlich mit den besseren Statistiken, aber da kann ich mir schon vorstellen, dass du kannst du drauf hauen. Das schaffen sie, das schafft Seattle und da sollten sie sich keine Sorgen machen. Das Wichtige ist halt jetzt nicht 2-0 hinten liegen. Jetzt Gas geben, jetzt fighten, macht den Ausgleich und dann könnt ihr mit einer guten Statistik auf euer Home-Stadion zurückkommen und und dann euer Ding eigentlich zumachen.
Dann lass uns jetzt in die National League rüberfliegen, Wildcard, wieder an den 7. Oktober zurückfliegen. Erstes Spiel der Philadelphia Phillies gegen die St. Louis Cardinals. Und wir haben uns das so schön ausgemalt. Wir haben uns ausgemalt, zumindest mal ich für meinen Teil, 2 oder 3 Spieler, die in ihre letzte Saison gehen, unendliche Statistiken gebrochen haben, Statistiken für die Ewigkeit aufgestellt haben, dass sie vielleicht tatsächlich jetzt nochmal an dem ganz großen Wurf schnuppern. Wir reden hier von den St. Louis Cardinals und wir reden von Yadier Molina, wir reden von Albert Pujols und ja, man muss sagen, außer Spesen nichts gewesen. Dieser enorme Vorteil, auch zu Hause von den eigenen Fans zu spielen, scheint irgendwie auch die Mannschaft gelähmt zu haben. Ja, also da kam relativ wenig rüber. Ich habe mir dieses Spiel auch tatsächlich angeguckt. Das erste, 6-3, ging es für die Phillies aus. Und selbst die Reporter waren überrascht. Fans haben in Scharen schon quasi das Stadion verlassen. Und das ist ja bei weitem jetzt kein Defizit, was man nicht tatsächlich aufholen kann. Also ich zitiere hier einen sehr weisen Mann, einmal Base ist voll, einmal Base ist leer, dann hat man 4 Punkte. Ja. Das ist quasi simple Mathematik. Und bei meiner 6-3 Niederlage und
Du musst ja die Boxscore angucken. Ne? Die haben ja zum 9. Inning geführt.
Ja. Ja.
Bis zum 9. Inning.
Ja.
Und dann bringst du tatsächlich deinen Closer raus, da steht Helsledo. Dann hauen sie das echt nicht, also dann geben sie das nicht nur aus der Hand, ne? Dann verpackt man das so ein bisschen und schenkt das dir. Ne? Der erste Run kommt rein bei Bases loaded, einem aus, Hit by Pitch. Ich hätte das Stadion auch nicht verlassen, natürlich nicht. Ich habe Geld für die Karten gegeben. Ne? Wir haben Red Sox gegen Yankees in London 2-mal komplett mitgemacht, was ja ein Schlachtfest war auf beiden Seiten. Nee, das ist doch ja, also ich bin nicht bei dir, das ist unwürdig für St. Louis, das ist unwürdig für die Legenden, die da spielen und das kannst du halt einfach schnell drehen. Ne? Du stehst 6-2, gehst du da rein, das ist nur einmal Basen voll Basenleer, dann hast du extra Innings.
Und aber naja. Vom heimischen Publikum. Yes. Ne? Also, wie gesagt, also da kannst du ja wirklich alles nochmal reinwerfen, alles nochmal reinhauen. Und ja, es war schon ein bisschen bitter anzusehen. Also ich meine, beim regulären Spiel, du willst noch schnell weg von dem Parkplatz-Chaos, kann ich vielleicht das nochmal verstehen, wenn du von 162 Spielen das oder 80 Heimspiele oder weiß der Geier, dann mal ein Spiel früher abhaust. Ja, okay, ja, aber es ist vermutlich eins der letzten Spiele, wo deine Idole nochmal auf dem Platz zu stehen sind. Da bleibt man bis zum Schluss da. Ja, das gebührt einfach der Respekt. 6-3 dann für die Phillies und ja, die schweben zurzeit auch so ein bisschen auf einer Wolke. Du freust dich ja jeden dritten Tag ein drittes Loch im Po, ja, dass quasi hier mit deinem Bryce Harper und jetzt komme ich nicht auf den zweiten Namen.
Kyle Schwarber,
genau. Dass diese Spieler halt einfach auch die Game Changer für quasi die Phillies sind. Und ja, 6-3 ging das erste Spiel aus. So, Entschuldigung, das war ein kleiner Nieser. Und das zweite Spiel, einen Tag später, sagen und klagen muss 2-0. Also auch da kaum irgendwie eine Gegenwehr, kaum Offensivakzente. Obwohl man ja 7 Hits ja schon hatte, war da nichts irgendwie aufs Papier zu bringen. Es war einfach wie verhext. Es sollte einfach nicht sein. Und dieses Märchen ist zumindest mal für mich viel zu früh beendet. Für dich, Martin?
Ja, es war halt, also in Spiel 3 hätte ich natürlich beiden Mannschaften noch gegeben. Ich hätte es halt Pujols vor allen Dingen noch gegeben, aber dem war nicht so. Mein Gott, wenn du die Namen anguckst, ne? Paul Goldschmidt, ne, Pujols, dann hast du Nolan Arenado an der dritten Base, was das eigentlich für ein heldenstacked Team ist. Ja, aber dann hast du halt Bryce Harper, der seinen ersten Postseason-Homerun in Phillies-Uniform nach Hause bringt. Und du hast eine 2-0-Führung, die Nola halt einfach mit 0.00 ERA halt auch als Sieg aufgeschrieben bekommt. Und Eflin hinten raus macht die Tür zu, der Safe ist komplett und da gewinnen die Phillies halt mit 4 Hits und 2 Runs da drauf. Auf der anderen Seite St. Louis, die halt deutlich besser gehauen haben, haben dann in den richtigen Situationen die falschen Treffer gelandet und gehen mit 7 Hits halt einfach sang- und klanglos so ein bisschen unter. Natürlich wäre es für das Märchen-Baseball besser gewesen, aber ich habe das Gefühl, die Phillies sind ein mordsstarkes Team. Und die können noch viel weiterkommen. Die sind super gefährlich. Die können jedem beweisen, dass sie das stärkste Team sind und haben halt auch einfach dieses Glück. Haben das Glück, dass bei einem aus Bases loaded der Second Baseman den Ball, den harten Grounder halt einfach nicht kriegt und das Double Play das Ding ausmacht. Phillies sind Glückskinder und wenn das Glück nur ein bisschen anhält, sind sie noch eine Runde weiter. Aber dazu kommen wir halt jetzt wahrscheinlich jetzt gleich.
Genau, denn die Phillies treffen jetzt auch in der Division Round auf die Atlanta Braves, den amtierenden World Series Champion, was man auch nochmal hier erwähnen muss. So selbstverständlich, wie man das vielleicht aus anderen Sportarten gewohnt ist, ist das tatsächlich im Baseball nicht, dass immer der World Series Champion tatsächlich in der nächsten Saison weiterhin ganz oben mit in dieser Adresse auftaucht und Gas gibt. Und auch da, die Phillies 7-6 gehen hier als Sieger vom Platz und ja, strotzen sogar noch einer kleinen Aufholjagd im 9. Inning der Atlanta Braves, wo die Braves noch 3 Runs erzielen und der kleine Kackstift so langsam angefangen hat zu malen in der Büx, will man ja fast sagen. 12 Hits auf Seiten der Phillies, derer 9 auf Seiten der Braves. Und ja, wir haben auf jeden Fall den Beginn einer spannenden Serie, denn die Braves spielen zu Hause, jetzt schon direkt auch in Zugzwang. Man muss auf jeden Fall irgendwie versuchen, jetzt nachzulegen. Heute Nacht, glaube, wenn wir den Podcast aufgehört haben, geht's fast schon los mit dem
zweiten Spiel. Nee, tut's nicht. Ich habe schon nachgeschaut, es ist wegen Regen, wird's nach hinten verschoben.
Okay, dann was später vielleicht. Auf jeden Fall, 7-6 ist das erste Spiel und die Phillies sind echt gut gestartet. 2 Runs im ersten Innings gescored, dann weiter 2 Runs im dritten, 2 im vierten. Also konsequent immer in den entscheidenden Situationen einen nachgelegt, selbst als im zweiten Inning die Braves mit einem Run nochmal rangekommen sind. Also wie du sagst, ist auf jeden Fall eine Mannschaft, mit der man rechnen muss in den weiteren Verlauf der National League.
Ja, absolut. Und wie gesagt, du hast Atlanta schon angesprochen, da wurde es halt auch nochmal richtig, richtig knapp. Denn da kommt halt Matt Olson und haut halt ebenfalls einen 3-Run-Home-Run im 9. Inning. Wenn das Ergebnis ein bisschen anders da gestanden hätte, Atlanta vorher ein bisschen Offensivpower gezeigt oder hätte man ein paar Phillies-Punkte verhindern können, hätte vielleicht dieser 3-Run-Home-Run auch das Spiel entschieden, wie das auf Seiten der Astros war. Hier war es halt leider nicht so. Da hat man sich natürlich gefreut und Matt Olson freut sich natürlich über einen 3-Run-Home-Run in der Postseason, die das Spiel nochmal knapp ranbringt. Aber es hat halt am Schluss einfach nicht gereicht. Die Phillies konnten die Tür zumachen. Fried kriegt die Niederlage, Dominguez kriegt den Sieg und da geht's jetzt weiter in Spiel 2 und ich wage doch mal einen Blick drauf, wer pitcht. Du hast auf Seiten der Phillies hast du Zach Wheeler und auf Seiten der Braves hast du Kyle White. Zwei, kann man schon sagen, ähnlich gute Pitcher dieses Jahr. Zach Wheeler 12 Siege, 7 Niederlagen, Kyle White 21 Siege, 5 Niederlagen. Mit 174 Strikeouts geworfen, Wheeler auf der anderen Seite 163. Die ERA hält sich ähnlich, 2.82 zu 3.19. Das sind jetzt nicht die riesigen Unterschiede, dass du anfangen kannst, da zu sagen, wie hundertprozentig das Ganze ausgeht. Aber es wird halt sehr, sehr, sehr spannend und das macht halt Spaß. Braves gegen Phillies ist eine super enge Series und wenn mein MLB-TV die Nacht funktioniert und ich vielleicht schlaflose Nächte habe, versuche ich mal meine Geräte durch. Vielleicht werde ich mir abends schon ein Spiel anschauen können, weil Bryce Harper und Kyle Schwarber und der Rest der kompletten Phillies Team, Catcher GT Realmuto, Right Fielder Nick Castellanos, Brandon Marsh im Centerfield, John Segura, da sind halt schon Leute, die mag ich halt auch. Ne? Also Nick Castellanos war Ewigkeiten mein Pinch-Hitter, wenn der Gegner Lefty auf den Mount gesetzt hat in MLB The Show dieses Jahr. Also Da ist schon die Sympathie dem Team gegenüber und ich würde halt einfach die Daumen drücken, dass sie da weiterkommen. Aber die Braves halt mit Acuña Jr., mit Dansby Swanson, Matt Olson, Austin Riley, Travis Dano, Catcher, letztes Jahr noch bei Tampa Bay gespielt, glaube ich, ist halt auch unglaublich, unglaublich gefährlich und es werden super spannende Begegnungen. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, jetzt bewegen wir uns in diese Begegnung, die wahrscheinlich die spannendste im Baseball zurzeit halt einfach ist, weil da, ich zitiere meinen guten Freund Patrick, der den Podcast hört und ich liebe es halt einfach morgens aufzuwachen und mein WhatsApp zu öffnen, weil er fasst halt immer die Begegnung schön zusammen und er hat so sehr blumige Worte gefunden, aber dazu kommen wir nachher, wenn Ego auf Ego trifft.
Und bevor wir gleich jetzt hier zu dem besagten Spiel kommen, außer dass die Mannschaft von dem Phillies sympathisch ist, muss ich auch sagen, ich war ja selbst in dem Ballpark. Der Ballpark ist auch echt wunderschön aufgebaut. Und wenn jetzt natürlich nicht diese Affenhitze zurzeit da herrscht, wie sie in meinem Sommerurlaub da geherrscht hat, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall, kann das ein Hexenkessel werden und die Mannschaft dementsprechend nach vorne getrieben werden. Und jetzt kommen wir an sich zu dem Spiel, das ja schon entsprechende Vorzeichen hatte, oder die Partie selber wurde schon als, wenn man die ganzen Wildcard-Series anguckt, als die spannendste, glaube ich, auch ausgemacht, weil beide Mannschaften sich durchaus irgendwo Hoffnungen auf die World Series Teilnahme gemacht haben. Die Mets, eines der wenigen Teams mit über 100 Siegen, das nicht direkt in die Division Round rübergeht, sondern tatsächlich erstmal noch über die Wildcard eine Ehrenrunde drehen muss, um sich überhaupt dafür zu qualifizieren und dann die San Diego Padres als Gegner zu bekommen, ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein Geschenk.
Nee, absolut nicht.
Aber wenn du dann natürlich weißt, hey, ich habe Max Scherzer, ich habe einen Jacob deGrom, ich habe eine super Rotation da drin, ich habe ein gute Reliever, Trompete Edwin Diaz, ja, dann weiß ich, okay, auch in engen Situationen kann ich mich eventuell da noch rausfinden. Das ist alles quasi auf dem Papier geschrieben, sieht alles super aus. Bei den Padres gab es über die ganze Saison hinweg immer wieder die eine oder andere Querele, die eine oder andere, ja, unschöne Situation, wir erinnern uns an Tatis Junior mit vermeintlich irgendwie substanzsteigende Mittel zu sich genommen, ob absichtlich oder unabsichtlich, das ja, bleibt einem selber zu überlassen, wie man das dann halt sieht. Und dann Juan Soto darüber genommen und wirklich alles auf die Karte World Series jetzt zur Zeit gesetzt. Und alles andere als wirklich die Teilnahme zumindest mal an eben dieser wäre auf jeden Fall schon relativ hart, muss man irgendwie auch schon sagen. Wäre auf jeden Fall schon mal nochmal ein Rückschlag für die Mannschaft. Und dementsprechend haben alle an sich die Augen auf dieses Spiel gesetzt. Und wenn du dann als Mets und Max Scherzer, ja, in der Blüte seiner Zeit, der Spieler, einer der höchst dotierten Verträge überhaupt, 35 Millionen, ich glaube, pro Jahr, wenn ich mich nicht alles täuscht, kriegt der gute Mann, hat er wohl ausgehandelt, dann ja, will man natürlich auch liefern. Und wenn in dem Moment aber ein Max Scherzer den gebrauchtesten Tag der ganzen Saison hinkriegt und ich gucke mir gerade die Statistik an, ja, 4,2 Innings gepitcht und wenn du diese Zahl hörst, weißt du schon, ganz so gut ist es nicht, wenn dein Ace nur 4 Innings pitcht, ja.
Ja, dann glaube ich noch eine 13,5 ERA abgegeben.
13,5 ERA ist auf jeden Fall auch nicht.
4 Home Runs, ah, tut weh.
4 Home Runs kassiert, 7 Hits kassiert, 7 Runs, davon 7 earned. Also, wie gesagt, wirklich Max Scherzer, also sehr, 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 sehr wehgetan hat dieses Spiel,
Martin. Aber das passiert halt, wenn du auf dem ersten Inning alte Legende auf neuen Nachwuchs trifft. Denn den ersten Home Run schlägt jemand, der den Podcast kennt, wird diesen Namen jetzt kennen, Josh Bell. Switch-Hitting First Baseman, hochgekommen bei den Pirates. Bei den Pirates zur Blüte gekommen und wie das dann so üblich ist, von den Pirates viel zu günstig verkauft für ein Apple und ein Ei. Und jetzt steht er hier bei Slam Diego, trifft auf Max Scherzer im ersten Inning und haut das Ding halt einfach mal raus. Switch-Hitting First Baseman, mein Gott. Wäre ja fast so, als ob das irgendjemand mal predicted hätte am Anfang seiner Karriere. Ich weiß bestimmt nicht. nee, Max Scherzer absolut keinen Tag erwischt, der sich irgendwie hochhalten kann. Also da ist er einfach ein besserer Pitcher. Und ich glaube halt, wenn sie es umgedreht hätten, der hätte auch nicht in der restlichen Postseason einiges besser gepitcht.
Aber auch alle anderen, ja, also nee. Wir reden hier von einem Trent Grisham, ja.
Ja, Trent Grisham, Drakes und Brofa und ich glaube, genau. Hier Manfred Machado hat auch einen rausgehauen. Genau.
Also, wie gesagt, Trent Grisham die ganze Saison hinweg, glaube unter der Mendoza-Line sogar gehauen, ja, also sehr, sehr bescheiden, was er offensiv zu Papier gebracht hat. Und zurzeit explodiert er förmlich in der Postseason. Jurickson Profar, ebenfalls ja, kein, nicht unbedingt dafür bekannt, für das Powerhorse zu sein, das regelmäßig die Dinger über den Zaun klopft. Dafür schon eher Manfred Machado, der da schon eher dafür bekannt ist. Es hat einfach wirklich, wirklich, wirklich wehgetan. Und die haben halt wirklich dem guten Max Scherzer wirklich den Zahn gezogen oder die Zähne gezogen und im ersten Spiel 7-1 ging das erste Spiel aus. Also man hatte sich dann ja schon ziemliche Sorgen gemacht, wie das denn weitergeht und ja, die gute Nachricht war natürlich, du hast im zweiten Spiel nochmal irgendwie einen, der nicht unbedingt schlechter ist auf dem Hügel, ja, der vielleicht sogar noch einen Ticken ja, jünger und trotzdem abgeklärter, abgewichster ist, in Anführungszeichen, mit Jacob deGrom, hast du da noch einen zu stehen, der ja auch auf jeden Fall auch einiges in der Lage ist zu machen. Und ja, gewinnst das Spiel mit 7-3, auch ebenso, ziemlich deutlich, muss man auch sagen. Mhm. Denn 7-3 spricht auf jeden Fall eine deutliche Sprache, besonders das 7. Inning, erfolgreich für die Mets mit 4 Runs, die sie da erzielt haben. Die San Diego Padres noch im letzten Inning noch mal einen nachlegen, und Jacob deGrom 6 Innings gepitcht, 5 Hits zugelassen, 2 earned runs, davon 2 Leute gewalkt und 8 Strikeouts, ja, ein Home Run hat er abgegeben in dem Ganzen, also eine sehr, sehr solide Leistung für eine offensiv starke Mannschaft, auf die man da getroffen ist, die natürlich ja auch durchaus gepusht hat, um natürlich relativ schnell den Sack hier zuzumachen und in der National League in die Division Series einzuziehen. Und ja, da wurde schnell ein Schloss vorgezogen und man musste ins dritte Spiel. Und im dritten Spiel, also deshalb liebe ich einfach diesen Sport. Ne? Also er ist einfach nicht vorherzusagen. Ja, also es geht hin und her und du denkst, jetzt hat sich der eine gefangen, ja, und dann der andere. Ein 6-0 Shutout-Game, ja. gegen die New York Mets. Und ja, bei diesem Spiel gab es auch eine sehr denkwürdige Szene mit Joe Musgrove auf dem Hügel. Der hatte so komisch fett glänzende Ohren. Also mir ist das auch aufgefallen. Ja. Und ich habe mir nur gedacht, also entweder er schwitzt wie ein Schwein und dann schwitzen halt die Ohren so. Ja. Und dann hat wohl einer der Coaches gesagt, hey, das sieht mir ein bisschen komisch aus. Ne? Der hält uns hier im Schach. Das ist der Wahnsinn. Ich lasse mir kurz nochmal die Statistik von Joe Musgrove anzeigen. Eine Sekunde. 7 Innings gepitcht, lediglich ein Hit zugelassen, einen Mann gewalkt und 5 Strikeouts. Also der hatte einen richtigen Sahnetag erwischt und konnte die Offensive der Mets komplett klein halten. Und wenn man da natürlich sieht als Coach, hey, irgendwas ist da komisch, wieso, weshalb, warum, obwohl er Joe Musgrove durchaus dafür bekannt ist, dass er starke Spiele machen kann. Wir erinnern an den ersten No-Hitter in der Padres-Geschichte, den er für sich verbuchen konnte. Und ja, er hat halt komisch geschwitzt, man hat alles kontrolliert. Normalerweise kontrolliert man das ja quasi, glaubt, nach fast jedem Inningwechsel werden die Hände nochmal angeguckt, wird nochmal in den Handschuh geguckt, wie das denn alles ausschaut. Selbst der Schiedsrichter hat sich's nicht nehmen lassen, einmal über die Ohrläppchen drüber zu polieren und nochmal dran zu riechen, ob da irgendwas ist. Alles war schick. Und ja, umso genussvoller, glaube ich, ging es dann Joe Musgrove die Seele runter, als er dann einen nach dem anderen weiter in Schach halten konnte. Und selbst da konnte er sich eine kleine Geste in Richtung Dugout der New York Mets nicht verkneifen. Als schlussendlich feststand, dass man mit 6-0 hier quasi vom Bord geht. Hit zugelassen, also Wahnsinn, Martin.
Sichtlich starkes Spiel von Musgrove, aber hinten dran natürlich müssen wir auch den Rest seines Pitching-Staffs loben natürlich. Da war Setup-Mann in dem Spiel halt Suarez, der in ein Inning weiter gepitcht hat, 2 Leute ausgestrikt hat, weder ein Hit noch sonst was. Und dann Josh Hader hinten dran, der langhaarige Lefty, wahrscheinlich einer der besten, auch wenn er keinen Trompeten-Intro hat, wahrscheinlich immer noch einer der besten Closer, den man hat. Und auch er keinen Hit zugelassen, einen Mann noch ausgestrikt. Ja, vorbei sind meine Träume des Big Apple-Finales. Vorbei ist New York gegen New York. Das heißt jetzt, dass das Ziel jeder American League-Mannschaft sein muss, die Yankees nicht in die World Series kommen zu lassen. Denn ich möchte weiterhin in einer Welt leben, wo die Yankees in der neueren Zeit keinerlei World Series gewonnen haben. Vielleicht können wir einen neuen Fluch anfangen. Ich weiß es nicht. Ich hätte es auch schon wieder fast vergessen, aber dann habe ich mir vorhin New York Yankees Highlights Video angeschaut und das erste, was ich sehe, ist, jetzt fällt mir natürlich in dem Moment der Name dieses berühmten Regisseurs nicht mehr ein, der aus New York kommt, der da mit seiner 27 Ringmütze sitzt und ich denke mir, so eine unsympathische Fanbase, ich hoffe, ihr verliert. Ist aber egal, wir kommen zu wahrscheinlich dem gehyptesten. Spike Lee, dankeschön, ja! Ich habe auch bestimmt Filme von dem gesehen, aber mir fällt auch keiner ein. Ich weiß den Namen nur aus irgendwelchen Gründen immer. Der hat ja NBA-Spiel, hat er ja die Karriere mal geschrieben. Aber kommen wir zu wahrscheinlich dem Wichtigsten. Kommen wir zu dem, wo die ganzen Fans drauf warten, wo jeder, der kein Pferdchen im Rennen in der Postseason hat, sich wünschen würde, dass er nicht im Blackout-Markt sitzt und sich diese Spiele angucken kann. Unter der Saison haben wir die Spiele schon so oft gehabt, mit Schlagaustausch, mit er ist Erster, er ist Zweiter und so weiter und so fort. Die beiden Teams, vollgepackt mit Stars, mit großen Namen, wir haben sie vorhin schon erwähnt, treffen aufeinander, ein Treffen der Giganten und es sollte nicht anders da sein, es ist auch genau das, was wir erwartet haben. Es ist ein Gemetzel, Padres treffen auf die Dodgers, holy shit. Gute Baseball. Ich freue mich drauf. Ich wünsche, ich hätte Spiel 1 gesehen. Also wirklich, das muss wirklich ein großartiges Spiel gewesen sein. Die Padres hinten raus versucht nochmal ranzukommen, obwohl die Dodgers sehr früh in Führung gegangen sind. Julio Urias hat wie immer wie der letzte Gangster auf dem Mount da gestanden und hat schon wieder nach meinem Geld verlangt. Clevinger auf der anderen Seite konnte es halt nicht so heiß reiten. Aber mordsgefährliche Teams, wirklich starker Baseball und da glaube ich, da schauen alle Augen hin von den Fans, die nicht wirklich ein Team irgendwo im Rennen haben. Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, da ist Hochkaräter überall.
Genau, die Padres, erstes Spiel 3-5 verloren, ging dementsprechend an die Dodgers. Die Dodgers früh schon Gas gegeben, im ersten Inning 2 Runs erzielt, dann im dritten Inning weitere 3, also relativ früh schon auf die Siegerstraße abgebogen. Die Padres ihrerseits nochmal 3 Runs im fünften Inning erzielen konnten und ja, Trey Turner hat direkt einen Home Run auf Clevinger gehauen im ersten Inning. Das hat natürlich schon mal in die richtige Richtung reingehauen und Will Myers konnte quasi im fünften Inning einen auf Julio Urias quasi draufhauen. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel gewesen. Heute Nacht geht es tatsächlich weiter. Ich finde es halt immer nur blöd, dass es wirklich so, so unchristlichen Uhrzeiten
Ja, für uns halt unchristlich, ne? Also
Da ist es,
ne? Also die liegen ja tatsächlich gefühlt auf der anderen Seite der Erde, ne? Also
Ich weiß, wie gesagt, aber da ist es natürlich Primetime-Baseball und das ist natürlich auch verdient Primetime-Baseball, muss man auch einfach dazu sagen. Vielleicht morgen einfach nicht Social Media gehen, sondern bei der Arbeit nebenbei das iPad aufstellen und das Spiel einfach so im Real Life sich nochmal angucken, wäre auf jeden Fall eine Maßnahme. Ja,
denn jetzt morgen 8 Stunden geführt im Betriebsrat, ne? Also.
Ja, Martin, da kann man natürlich auch mit dem Handy unterm Tisch, ja, muss man dann halt die Abstimmung, ja, ob man einen Feiertag mehr haben will, dann bleibt halt Abend unten, dann ist das halt so, ja. Dann kann man auch halt da nichts. Aber heute Nacht, Drew Darvish trifft auf Clayton Kershaw, auch ähnliche Statistiken, 16 Siege, 8 Niederlage bei Drew Darvish, eine ERA von 3.1, Clayton Kershaw, 12 Siege, 3 Niederlagen, also auch gar nicht mal so schlecht, mit einer ERA von 2.28, also der Kerl ist auf jeden Fall die Saison sehr, sehr gut drauf, auch wenn er schon relativ viel auch erlebt hat, muss man ja auch sagen, und er sehr oft mit dem Playoff-Fluch belegt wurde. Es bleibt auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend in der Postseason. Also wir können euch nur empfehlen, Martin, du bist ja ein Fan auch von Radio. Also Radio geht über MLB TV. Ja, du kannst halt natürlich nur nichts gucken. Also wenn du oldschool-mäßig wie in den 50er Jahren ein bisschen Baseball zuhören willst, das tatsächlich funktioniert. Ja.
Okay, aber du hast leichte Aussetzer bei mir, aber ich finde es sehr gut, dass du weitergeredet hast, bis zu dem Moment, wo ich mitbekommen habe, dass du fertig mit Weiterreden bist, glaube ich. Ja, tatsächlich, über Radio könnte ich es mir, glaube ich, mit so einem halben Ohr anhören morgen in der Betriebsratssitzung. Yu Darvish trifft auf Clayton Kershaw. Du hast die Statistiken schon gesagt. Clayton Kershaw wird immer vorgeworfen, dass er so ein bisschen in den Playoffs struggelt, dass er so nicht wirklich reinkommt. Dodgers-Fans werden mir jetzt entweder zustimmen oder Nein sagen und sagen, ich hätte es jetzt gejinxt, wenn es anders da weitergeht. Aber wir müssen halt einfach davon ausgehen, dass Clayton Kershaw ein großes Spiel macht. Auf der anderen Seite Yu Darvish, wahrscheinlich, wenn man sich die Profilpage von dem Spiel anschaut, mit dem unglücklichsten Yu Darvish-Foto, das ich in meinem Leben jeweils gesehen habe. Er sieht nicht aus wie Yu Darvish, er sieht wie eine schlechte 1902 Fernsehkarikatur von Yu Darvish aus. Aber das soll mich jetzt nicht aufhalten. Das wird ein richtig, 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 richtig spannendes Spiel. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Zusammenfassung vielleicht morgen früh zu gucken. Vielleicht, wenn ich es schaffe, ich habe morgen noch Sport selber, ich habe morgen noch Baseball. Dann muss ich eh wissen, wie das Spiel ausgegangen ist, weil die Leute drüber reden werden. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass das Ganze gut wird. Während ich hier am Reden bin, hat David, glaube ich, jetzt endgültig die Verbindung verloren.
Nein, habe ich nicht. Ich verliere die ganze Zeit nur tatsächlich den Ton zu dir, mein lieber Freund.
Aber irgendwie leckst du immer noch.
Bitte?
Irgendwie bist du bei mir immer noch immer wieder weg. Ich glaube, das ist das Zeichen, dass wir um 9:45 vielleicht den Podcast beenden sollten. Hast du noch abschließende Worte zu unseren Fans?
Ja, wie immer, geht's raus und spult's Baseball. Lasst euch nicht unterkriegen von MLB-TV, weicht auf irgendwelche anderen Sachen aus. Das Leben ist gut, wir bleiben dran und spätestens in einer Woche, wenn ihr so viel Geduld habt, wartet ihr einfach ab, bis der Podcast draußen ist und dann wisst ihr, wie es denn um die Postseason bestellt ist. Das war's von mir, bevor meine Internetverbindung komplett abkackt. Bleibt gesund, geht raus und spielt Baseball. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Martin.
Ja, danke schön, David. Ich glaube, wir versuchen es heute mit dem Zwischenleck nicht so mit unserem üblichen Spruch. Ich auch bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Wir sind einen Tag später, ich kriege das Ding jetzt halt am Mittwoch noch raus, 9:45, aber ich, eine alte Nachteule, schaffe das noch. Werde mir dann noch einen leckeren Bergquell-Medium-Sprudel genug tun und hinter die Binde kippen, um für euch das Ganze zu machen. Auch gut, keine Hunde sind heute nach oben gelaufen. Wir haben kein Klingeln irgendwelcher Glöckchen und Kettchen gehört, sondern nur unser Gespräch über MLB-TV und unser Gespräch über Baseball. Ich bin Martin de Beard-Selzer. Auf der anderen Seite der Leitung ist David de K-Kania. Wir sind Bald Bearded Baseball.
Strike in dein Ohr.
Ja, ciao.